Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde und vor allen Dingen, liebe Birgit, ich gratuliere dir zu einer programmatischen, wichtigen und wegweisenden Rede, aber ich gratuliere dir vor allen Dingen gewissermaßen 24 Stunden, bevor man das eigentlich darf. Morgen ist Birgit Homburger ein Jahr lang im Amt als Landesvorsitzende der FDP in Baden-Württemberg. Und wenn ich mal daran erinnere, unter welchen schwierigen Umständen sie den Landesverband in der Führung übernommen hat, so finde ich, hat sie zusammen mit dem Team Großartiges geleistet für die Freie Demokratische Partei. Liebe Birgit, du hast zu Recht darauf hingewiesen, dass das heute ein langer Tag wird. Deswegen möchte ich hier vorab den Delegierten der Freien Demokratischen Partei in Baden-Württemberg zurufen. Birgit Homburger und ich werden gemeinsam zusammen nicht so lange reden wie Otto Fidel Schilly. Das ist hiermit zugesichert. Aber ich will Ihnen schon ein paar grundsätzliche Bemerkungen mit auf den Weg geben, denn wir sind hier bei den Liberalen zusammen, um die Weichen zu stellen dafür, dass wir bei der vermutlichen und mutmaßlichen Bundestagswahl am 18. September diesen Jahres die Regierungsverantwortung übertragen bekommen. Ich will Ihnen eines hierzu sagen. Wir sind als FDP gut im Rennen. Wir gehen stark aufgestellt in diese Bundestagswahl. Wir haben hervorragende Chancen, Rot-Grün durch Schwarz-Gelb abzulösen. Aber gewonnen ist noch gar nichts. Und ich rufe allen zu, die das schon mit Selbstsicherheit triumphal in die eigene Tasche stecken. Das wird noch knapp. Und das wird noch hart, Freunde. Und dementsprechend gibt es kein Zurücklehnen. Dementsprechend gibt es kein Ausruhen. Sondern jeder, der den Politikwechsel in Deutschland will, muss auch seinen persönlichen Beitrag dazu jetzt leisten. Wir rufen den Bürgerinnen und Bürgern der Mitte in Deutschland zu. Jetzt ist nicht die Zeit, neutral zu bleiben. Jetzt ist es an der Zeit, Partei zu bekennen, zu beziehen und klar sich für den Politikwechsel auszusprechen, weil diejenigen, die vielleicht insgeheim mit einer großen Koalition liebäugeln, plötzlich dann bei einer Linksfront im Deutschen Bundestag aufwachen. Und ich sage Ihnen, die Lafontaine-PDS, sie darf nicht bestimmender Faktor der deutschen Politik werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier wird der Eindruck erweckt, als handele es sich bei der PDS ML mit Lafontaine um eine neue, jungfräuliche, frische Erscheinung der deutschen Politik. Gewissermaßen aus der Not geboren, um die Parteienlandschaft aufzumischen. Beleuchten wir doch mal einen Augenblick, was da sich zur Wahl stellt. Die PDS, sie besteht nach eigenen Angaben zu 80% in der Mitgliedschaft aus früheren Mitgliedern der SED. Das ist die Lage. Die PDS verkündet vollmundig, ja ganz stolz, sie werde natürlich alle Kandidaten finanziell bei der Wahl unterstützen und natürlich werde sie auch den Wahlkampf von Herrn Lafontaine finanzieren. Herr Gysi, der in Berlin Verantwortung getragen hat, hat nach wenigen Monaten das Weite gesucht, weil er zwar eloquent ist, aber eben die Verantwortung nicht tragen konnte. Herr Lafontaine hat 1998 als Parteivorsitzender der Sozialdemokraten einen Regierungsauftrag bekommen vom Volk. Er war Bundesfinanzminister in einem der wichtigsten Ministerien, das die Republik hat. Und er hat in einer trotzigen, ja geradezu patzigen, grotesken Situation erklärt, ich will nicht mehr mitspielen. Das sind Flüchtlinge vor der Verantwortung. Und wer vor der Verantwortung geflohen ist, dem darf man Verantwortung nicht wieder übertragen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann gibt es den einen oder anderen, der sagt, na ja, linke Mehrheit im Deutschen Bundestag, rechnerisch vielleicht möglich. Wenn Sie die Meinungsumfragen ansehen, noch nichts gelaufen. Gute Chancen, aber noch kein Erfolg im Sack. Und dann gibt es den einen oder anderen, der sagt uns, na ja, der liebe Herr Schröder hat doch gesagt, er werde niemals mit diesem komischen linken Bündnis, wie er sich sinngemäß ausgedrückt hat, zusammenarbeiten. Herrn Schröder nehme ich das ab. Ich glaube in der Tat, dass Herr Schröder, und zwar schon aus Gründen der persönlichen emotionalen Unverträglichkeit, mit der PDS von Herrn Lafontaine nicht zusammenarbeiten wird. Aber ich sage Ihnen, wie es dann laufen wird. Wenn SPD, Grüne und die Lafontaine-PDS im Deutschen Bundestag eine Mehrheit haben, dann wird Herr Schröder mit stehendem Beifall und einem Blumenstrauß auf dem Parteitag verabschiedet und an seiner Stelle nimmt dann vielleicht der biegsame Herr Gabriel Platz. Und das sollten wir Deutschland ersparen. Die PDS, der Sozialismus, der Kommunismus, er gehört in die Geschichte, er gehört in die Bibliotheken, aber gehört nicht ins Parlament. Und deswegen werden wir hier immer und immer wieder deutlich machen, wir sind das Kontrastprogramm zu dieser verrückten Partei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen also mit Schwarz-Gelb nicht nur Rot-Grün ablösen, sondern wir wollen eine linke Mehrheit, eine Linksfront im Deutschen Bundestag verhindern. Und das, meine Freunde, sagen wir nicht um unserer selbst willen. Das sagen wir nicht einmal zum Wohle und zum Ziele unserer eigenen Partei, mit der wir uns alle identifizieren und für die wir uns und die meisten von Ihnen ehrenamtlich engagieren, sondern das sagen wir für unser Land. Und deswegen will ich Ihnen hier das ganz klar sagen, das Ziel der FDP bei dieser Bundestagswahl. Es ist nicht der Regierungswechsel, es ist der Politikwechsel. Der Regierungswechsel ist lediglich Mittel zum Zweck, nämlich den Politikwechsel zu erreichen. Was wir in Deutschland ändern müssen, sind nicht die Maßnahmen 1 bis 112. Was wir in Deutschland ändern müssen, ist die Haltung. Es ist ein Fehler, dass in den letzten Jahren das Erwirtschaften immer weniger wichtig geworden ist. Wir werden dafür sorgen, dass das Erarbeiten wieder wichtiger wird als das Verteilen. Es ist ein Fehler, dass die Freiheit immer weniger wichtiger wurde. Wir werden dafür sorgen, dass die Freiheit wieder wichtiger wird als die Gleichmacherei. Wir werden dafür sorgen, dass Chancengleichheit heißt Chancengleichheit am Start, aber nicht Ergebnisgleichheit, Gleichmacherei am Ziel. Das ist die wahre liberale Bürgergesellschaft, von der wir reden. Und da haben wir uns in Deutschland an eine Haltung gewöhnt, die wir entlarven müssen. Es ist in diesen letzten 7 Jahren auf die Spitze getrieben worden unter Rot-Grün. Aber wir müssen sehen, dass die Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die geistigen Entwicklungen in unserer Gesellschaft und natürlich auch in der Politik jahrzehntelang entstanden sind. Ich glaube, dass ein großer Teil dieser Haltung Ende der 60er Jahre entstanden ist. Es wird oft genug mit den sogenannten 68ern in Verbindung gebracht. Und ich rede darüber auch sehr oft, über das, was damals an Geisteshaltung sich in der Politik durchgesetzt hat. Ich rede nicht von den guten Taten, wie zum Beispiel der Durchlässigkeit unseres Bildungssystems. Ich selber bin, wenn Sie so wollen, ein Nutznießer dieser Bewegung, indem ich erst auf die Realschule gehen durfte und dann, weil das Bildungssystem durchlässiger wurde, die Chance bekam, auch aufs Gymnasium wechseln zu dürfen, was nicht selbstverständlich damals war, in einer Zeit der Verkastung des Bildungswesens. Und wir Liberale, übrigens gerade im Südwesten, haben unseren großen Anteil daran, dass Bildung als Bürgerrecht auch durchgesetzt werden konnte. Aber meine Freunde, ich glaube, dass wir trotzdem eine Übertreibung in dieser Zeit erlebt haben, über die wir reden müssen und die wir nicht einfach wegwischen können, weil es das ist, was wir eigentlich ändern müssen. Wir haben Ende der 60er Jahre uns daran gewöhnt, eine Haltung in der deutschen Politik und in der Gesellschaft zu entwickeln, wo immer ein Problem ist, ist auch ein Paragraph oder eine staatliche Maßnahme in der Nähe. Das hat zur Überforderung des Staates geführt. Das hat dazu geführt, dass wir heute eine Staatsquote haben, die etwa bei 50% liegt, und es streiten sich die Fachleute ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Es ist in Wahrheit das Denken, das uns in diese Misere gebracht hat. Und das Denken müssen wir deswegen auch als erstes zum Thema machen in diesem Wahlkampf. Es muss wieder klar werden, dass das Private vor dem Staatlichen kommt. Es muss wieder klar werden, dass nicht der Staat die erste und letzte Problemlösungsinstanz in einer Gesellschaft ist, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger auch Freiheit zur Verantwortung wollen. Das ist in Wahrheit der Muskel, der in den letzten Jahren durch mangelndes Training verkümmert ist. Es ist das Bewusstsein für sich selbst, nicht nur Freiheit fordern zu können, sondern auch die Bereitschaft, damit zu verbinden, Verantwortung für sich selbst und seine Nächsten zu übernehmen. Es ist die Freiheit zur Verantwortung, die wir meinen. Und deswegen wollen wir Freie Demokraten aus diesen Reflexen, aus diesen eingefahrenen Bahnen der deutschen Politik unser Land herausführen. Das steckt doch in Wahrheit hinter der ganzen Mehrwertsteuerdiskussion. Dahinter steckt doch nicht nur ein fiskalisches Problem oder die lyrische, intellektuelle, wissenschaftlich-akademische, seminaristische Überlegung, ob das Verhältnis zwischen direkten und indirekten Steuern nachtariert werden müsste. Was davon übrig bleibt, sehen wir übrigens am Beispiel der Ökosteuer. Da ist uns ja auch steuersystematisch erklärt worden, die Ökosteuer müsse eingeführt werden, damit man frisches Geld hat, um die Lohnzusatzkosten, sprich die Abgaben, senken zu können. Das Ergebnis ist, beides ist gestiegen. Die Lohnzusatzkosten wurden nicht in den Griff, bekam man nicht in den Griff, die Beiträge sind trotzdem gestiegen und die Ökosteuer hat dazu geführt, zusammen mit weiteren Maßnahmen, dass wir mittlerweile in Deutschland die zweithöchsten Energiepreise haben von ganz Europa. 40% der deutschen Energiepreise übrigens gemacht von der Politik. Wer viel über Standort mal nachdenkt, den sollte man auch mal vielleicht gelegentlich auf Energiekosten hinweisen. Noch sind wir kein Land von Sammlern, Jägern und Fallenstellern. Noch brauchen wir industrielle Produktion. Und es wird auch auf absehbare Zeit, jedenfalls unser aller Lebzeit, so bleiben. Und deswegen ist es ein Irrtum, zu glauben, man könne immer mehr Produktions- und Energiekosten nach oben treiben und quasi automatisch hat man trotzdem dann Wohlstand und Arbeitsplätze. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Nein, es hat da schon nicht funktioniert. Das Problem der Mehrwertsteuererhöhung, wie sie jetzt von unserem beabsichtigten Koalitionspartner, den Unionsparteien, vorgeschlagen wird, liegt vor allen Dingen in der systematischen Frage. Wer jetzt der Politik frisches Geld in die Hände gibt, wird nur den Druck nehmen, die notwendigen Strukturreformen zum Beispiel im Haushalt durchzusetzen. Und deswegen sage ich hier in großer Klarheit, ja, wir Freie Demokraten, wir wollen gemeinsam mit der Union Rot-Grün ablösen. Ja, wir Freie Demokraten wollen gemeinsam mit der Union eine linke Mehrheit im Deutschen Bundestag verhindern. Aber wir Freie Demokraten lassen uns nicht abbringen vom Weg der wirtschaftlichen Vernunft. Dieses Land braucht keine Steuererhöhungsdiskussionen. Dieses Land braucht Steuersenkungspolitik, Steuervereinfachungen, weil nur so die Investitionen in Deutschland bleiben, nicht ins Ausland abwandern und weil nur so Arbeitsplätze in Deutschland entstehen. Steuersenkungspolitik ist das beste Beschäftigungsprogramm. Das sagt die Partei, die spricht, Arbeit hat Vorfahrt. Was Arbeitsplätze schafft, muss getan werden. Was Arbeitsplätze kostet, muss unterlassen werden. Deshalb sind wir gegen Steuererhöhungsdiskussionen, auch wenn sie von unserem potenziellen Koalitionspartner geführt werden. Wir brauchen mehr Kaufkraft. Wir brauchen weniger Schwarzarbeit. Und wir bekommen die Konjunktur, übrigens auch die Binnenkonjunktur, nicht dadurch in Gang, dass wir quasi die eine Schulter der Volkswirtschaft ein Stückchen entlasten, dafür aber im selben Atemzug die andere Schulter der Volkswirtschaft ein Stückchen mehr belasten. Und was dabei völlig in der Öffentlichkeit untergegangen ist, ist, dass schon von dieser geplanten Mehrwertsteuererhöhung ein Teil dem Ministerpräsidenten der Länder zugesagt worden ist, die das ja in Wahrheit für sich ausverhandelt haben. Vor 2 Monaten hätte das, was ich Ihnen zur Mehrwertsteuer jetzt soeben gesagt habe, auch Angela Merkel oder Edmund Stoiber gesagt. Nicht wir haben unsere Meinung verändert, sondern wir wollen mal festhalten, die Unionsparteien haben ihre Meinung und Haltung verändert, liebe Freundinnen und Freunde. Und das soll dann in einem großen Anteil auch an die Länder gegeben werden. Und bei den Ländern wird dann nicht mehr Maß gehalten, dass es zur Reduzierung der Lohnzusatzkosten eingesetzt wird, sondern dort gibt es die carte blanche auch für das Stopfen von Haushaltslöchern. Und das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Und das muss jeder wissen, in diesem Lande geht es nicht nur darum, Rot-Grün abzulösen. Es geht nicht nur darum, die Linksfront im Bundestag zu verhindern. Es geht natürlich auch darum, dass die FDP so stark wird, dass dieser Weg der wirtschaftlichen Vernunft, und zwar zum Zwecke des Wohlstandes für alle, in einer Koalition durchgesetzt werden kann. Ich würde hier nicht einen heiligen Eid schwören für jeden Prozentsatz, mit dem wir in Koalitionsverhandlungen hineingehen mit unserem Steuermodell, dem berühmten Säumstarif. Aber eines kann ich Ihnen in großer Klarheit sagen, dazu bin ich fest entschlossen und mit mir geschlossen die gesamte Führung der Freien Demokraten. Eine Koalition, an der die FDP beteiligt ist, wird ein niedrigeres, einfacheres und gerechteres Steuersystem beschließen, weil das der Schlüssel ist zu mehr Wohlstand und neuen Arbeitsplätzen in Deutschland. Und ich sage das wissend, dass das harte Verhandlungen nach sich zieht. Aber ich sage das auch beflügelt durch Koalitionsverhandlungen, die wir gerade in Nordrhein-Westfalen geführt haben. Wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen Koalitionsverhandlungen geführt und einen Koalitionsvertrag geschlossen. Als wir in Nordrhein-Westfalen in den Wahlkampf gegangen sind als FDP mit dem klaren Ziel, die Steinkohlesubventionen, sie müssen endlich auslaufen, weil wir das Geld für Bildung und Wissenschaft brauchen, haben alle anderen gesagt, das trauen wir der FDP nicht zu, das schafft sie nicht, das setzt sie nicht durch. Und wir haben Wort gehalten, weil gute Argumente überzeugen. Wir sind die einzige Partei, die einen Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag eingebracht hat. Jeder Bürger kann konkret nachrechnen, wie wir die Entlastungen von etwa 18 Milliarden Euro gegenfinanzieren wollen, nämlich durch ein Volumen von etwa 36 bis 37 Milliarden Euro konkret vorgerechnet. Es ist eben die Mehrwertsteuererhöhung keine Frage von Adam Riese oder den vermeintlichen Regeln der Mathematik. Es ist eine Frage des Mutes, ob man mutig genug ist, an die veralterten Strukturen heranzugehen, ob man mutig genug ist, den Subventionsabbau auch ernsthaft durchzusetzen, das Vermeiden von steuerlichen Ausnahmetatbeständen, ob man mutig genug ist, sich an die mangelnden effizienten Strukturen des Staates heranzubegeben. Denken Sie nur an die Bundesagentur für Arbeit. Steuersenkung ist nicht eine Frage der angeblichen unrechenbaren Mathematik. Steuersenkungspolitik ist eine Frage des Mutes zum großen Wurf. Und dieses Land braucht einen großen Wurf und nicht die Fortsetzung von Trippelschritten. Das führt uns in die Armut in diesem Lande, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist schon bemerkenswert, wenn man sich dann anschaut, was unsere politische Konkurrenz zu diesen Themen der wirtschaftlichen Vernunft vorträgt. Die Grünen haben am letzten Wochenende ihren Bundesparteitag gehabt. Es ist selten, dass ich das tue, aber in diesem Fall tue ich das. Ich bitte Sie, möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern als Wahlkämpfer die Lektüre des Wahlprogrammes der Grünen zu empfehlen. Ich bin fast geneigt, vorzuschlagen, dass wir das Wahlprogramm der Grünen an unseren eigenen Informationsständen mindestens griffbereit haben sollten. Weil, ich lese mal vor, was Herr Metzger, Sie kennen den, Herr Metzger ist uns ja mal von den deutschen Medien verkauft worden, jahrelang als die Inkarnation der wirtschaftlichen Vernunft der Grünen. Das war noch die Phase, als die Medien, ein Teil der Medien der Überzeugung war, jetzt ersetzen die Grünen die FDP. Ist ja spannend, wie das gelaufen ist. Die Grünen sind in keiner einzigen Landesregierung mehr vertreten, die FDP in fünfen. Und wir stehen gerade dabei, mit Fleiß und guten Chancen auch die letzte Regierungsbeteiligung der Grünen zu beenden. Gut wär's für unser Land. Aber meine Freunde, trefflicher als Herr Metzger kann keiner von uns das Wahlprogramm der Freien Demokraten beschreiben, der Grünen beschreiben. Ich zitiere mal, was Herr Metzger über das Wahlprogramm der Grünen sagt. Das Wahlprogramm, wörtliches Zitat von heute, das Wahlprogramm ist Wolkenkuckucksheim. Wenn man sich die heutige Finanzlage anschaut und weiß, dass wir 7 Jahre mitregiert haben. Das ist es, was die eigenen über das Wahlprogramm der Grünen sagen. Wolkenkuckucksheim. Und dementsprechend, meine Freunde, möchte ich an dieser Stelle Wert darauf legen, und zwar mit Ihnen gemeinsam, dass wir diese Auseinandersetzung auch mit den Grünen suchen. Ich höre ja manchmal aus dem Südwesten sphärische schwarze Klänge von berühmten Persönlichkeiten, die über die Kombination von Lakritz und Spinat philosophieren. Das ist sehr spannend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist sehr spannend, weil ich allen nur dazu sagen kann, fürchtet euch nicht. Je mehr ein gewisser Herr über Schwarz-Grün philosophiert, umso mehr Gründe FDP zu wählen. Die bürgerliche Mitte will die Grünen aus der Regierung draußen haben und nicht durch Reanimierungsprogramme ihr Leben verlängern in der Politik. Lese ja bemerkenswerte Sachen über die Grünen. Zum Beispiel über die neue Formel der Grünen. Sie haben gesehen, dass Herr Fischer im Augenblick wieder mit seinem persönlichen Jojo-Effekt beschäftigt ist. Als der im Deutschen Bundestag vor einer Woche bei der Vertrauensfrage gesagt hat, die Union und Frau Merkel erinnere ihn an ein Soufflé. Hab ich so bei mir gedacht, davon versteht er was. Und zwar sichtbar, auf den ersten Blick. Dann hat er mich ja als Schmalspurpolitiker bezeichnet. Habe ich sofort verstanden, aus der Sicht eines Breitreifens ist alles andere ziemlich schmal. Und dann, meine Freunde, lese ich die neue Formel der Grünen. Jetzt auch wieder wörtliches Zitat. Dicker Fischer, schwache Grüne. Schlanker Fischer, starke Grüne. Eine Partei, die ihren gesamten Mut nur noch aus der Frage des Aggregatzustandes ihres Spitzenkandidaten herauszieht, die ist am Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist die Frage, schauen Sie sich doch mal an, da sagt uns der Bundeskanzler, er ist ja nicht gescheitert an den Freien Demokraten, an den Christdemokraten, am Bundesrat. Er sagt auch nicht, er ist gescheitert am Vermittlungsausschuss. Er sagt, die haben ja alle das Leben schwer gemacht. Ja, das ist ja furchtbar, dass die Opposition ihn kontrollieren wollte. Nein, er sagt, er ist an den eigenen gescheitert. Und er geht sogar noch ein Stückchen weiter und sagt in der Rede dort im Deutschen Bundestag, in Interviews ist es dann wiedergegeben worden, klug wiedergegeben worden in der Zeit, in indirekter Rede. Dieses rot-grüne Bündnis habe nicht zu den Aufgaben unserer Zeit gepasst. Ich glaube, das ist eine kluge Bemerkung. Spät gesehen, aber wenn er es denn kurz vorm Ausscheiden noch erkennt, ist das ja auch in Ordnung. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ernst für viele Millionen Menschen. Wir haben in Wahrheit nicht 5 Millionen Arbeitslose. Wir haben in Wahrheit 6 bis 7 Millionen Arbeitslose in diesem Land. Und jeder hat Familienangehörige. Und die gleiche Zahl von Menschen hat Sorge, hat oft genug regelrechte Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Als ich angefangen habe zu studieren, 1980, da galt der Satz noch, was man in der Jugend aus sich macht, das ist man im Alter. Wenn du dich anstrengst, wenn du Disziplin zeigst, Fleiß zeigst, Leistungsbereitschaft zeigst, deine Ausbildung zu Ende machst, dann wirst du sehr geordnet durchs Leben kommen, es sei denn Krankheit oder ein Blitzschlag des Schicksals trifft dich, aber doch vermutlich wirst du gut durchs Leben kommen. Das kann man heute für 20-Jährige, 15-, 16-Jährige lange nicht mehr so sagen. Die junge Generation, die kann nicht, so wie manche andere, in die Zukunft blicken, geht auf alle Fälle alles gut. Das Risiko, Arbeitsplätze zu verlieren, und das ist mehr als nur die Frage vom Broterwerb, das ist auch eine Frage eines Selbstwertgefühls. Das vergessen nämlich viele. Das geht heute quer durch alle Altersschichten. Das geht heute quer durch alle Einkommensgruppen. Bis hinein in die, wie man sie früher genannt hat, gehobenen Mittelschichten ist das Risiko da. Und das ist der Grund, warum ich für einen großen Wurf werbe. Warum ich sage, die FDP hat die verdammte Verpflichtung, in einer Koalition auch diesen großen Wurf, diesen Neuanfang durchzusetzen. Wenn eine schwarz-gelbe Regierung so scheitern würde, wie Rot-Grün gescheitert ist, dann sage ich Ihnen, in 4 Jahren bei der nächsten Bundestagswahl noch ganz andere Verwerfungen der Parteienlandschaft voraus. Und das müssen wir verhindern. Ich glaube, dass jemand, der wie Ernst Pfister dafür sorgt, dass junge Menschen, und zwar wie nirgendwo sonst, wenn sie einen Ausbildungsplatz suchen, ihn auch finden, dass das weit mehr ist als nur erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Ich glaube nämlich, meine Freunde, wenn der Innenminister und die Innenminister vor Extremismus warnen, auch in der Tat zu Recht vor dem Rechtsextremismus warnen, vor dem Fundamentalismus warnen. Ich glaube, es gibt kein besseres Programm gegen politischen Extremismus, als dafür zu sorgen, dass junge Menschen, die Arbeit suchen, auch Arbeit finden. Das ist unser Ansatz in diesem Lande. Und deswegen lassen wir uns auch nicht in eine Ecke stellen von denjenigen, die angeblich Arbeitnehmerrechte beschneiden wollten. Das glatte Gegenteil ist richtig. Wir wollen nicht Arbeitnehmerrechte schwächen, wir wollen sie stärken. Denn wir wollen, dass mehr in den Betrieben entschieden wird, dass die Belegschaften mehr über sich, ihr eigenes Schicksal, das Schicksal des eigenen Betriebes entscheiden können. Wir wollen, wenn 75% der Belegschaft sich in geheimer Abstimmung auf etwas mit der Unternehmensführung verständigen, dass das dann auch gilt, ohne dass ein Gewerkschaftsfunktionär dagegen ein Veto einlegen kann. Wir wollen Selbstbestimmung und nicht funktionärische Fremdbestimmung. Das ist Arbeitnehmerpolitik. Und es gibt keine bessere Arbeitnehmerpolitik, als Arbeitsplätze zu schaffen in diesem Lande. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Bildung wieder eine Chance bekommt. Ich bin gestern nach Baden-Württemberg gekommen zu einer Veranstaltung gestern Abend. Da habe ich in den Zeitungen gelesen, Uli, das fand ich bemerkenswert, alles auch richtig. Bin ich sehr glücklich und zufrieden mit, dass sich Baden-Württemberg darüber unterhält, wie konnte es uns passieren, dass wir laut PISA-Studie jetzt nur noch auf dem dritten Bundesplatz sind. Jemand, der wie ich 40 Jahre unter einer sozialdemokratischen Regierung in Nordrhein-Westfalen gelebt hat, ruft Ihnen zu, diese Probleme hätten wir gerne. Die hätten wir wirklich gerne. Ist ja alles richtig, dass man den Ehrgeiz hat, wieder vom dritten auf den ersten Platz zu kommen. Ist alles richtig. Nur man muss sich mal die Ergebnisse von Bildungspolitik und von Forschungspolitik da anschauen, wo über lange Zeit Rot-Grün oder die SPD alleine regiert hat. 40 Jahre, fast 40 Jahre, 39,5 Jahre im größten Bundesland in Nordrhein-Westfalen. Und meine Freunde, da können Sie es erkennen. Wissen Sie, woran das liegt? Das ist nämlich kein Zufall. Das ist das Ergebnis dieser Haltung, ist das Ergebnis von dieser Kuschelpädagogik, die wir uns auch in einer bestimmten 68er-Zeit angewöhnt haben. Ich habe nichts gegen 68er. Ich habe nur etwas gegen 68er, die 2005 noch so denken, als wäre 68, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist der entscheidende Punkt. Und da stellen die sich dann hin, das sind sie, unsere Grünen, das sind sie auch, die Sozialdemokraten. Keine Notengebung mehr, stattdessen Lernentwicklungsberichte. Echt cool. Hauptsache, wir haben mal drüber geredet. Das kommt einfach daher, dass bestimmte Leute eine schwere Kindheit hatten und oft genug nur das Misserfolgserlebnis der schlechten Note kennen. Aber es gibt auch durchaus einige Jugendliche und Kinder, in meinen Augen sind es die allermeisten, die kennen nicht nur das Misserfolgserlebnis einer schlechten Note, sondern die wollen auch zur eigenen Motivation das Erfolgserlebnis einer guten Benotung haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und auch darüber muss einmal gesprochen werden. Leistung und Leistungsbereitschaft ist keine Körperverletzung, sondern Leistung und Leistungsbereitschaft ist die Voraussetzung dafür, dass wir soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit überhaupt erst einmal erwirtschaften können. Und deswegen ist es in meinen Augen einfach falsch, wenn die Thesen vertreten werden, lebenslanges Lernen, einverstanden, aber wie hat Roman Herzog so schön gesagt, im Beruf, nicht als Beruf. Und das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, mittlerweile diese ganze Geisteshaltung, die uns einfach mittlerweile Wohlstand kostet. Wir müssen wieder ein Land werden, das begreift, wir müssen besser sein als alle anderen. Ich sage Ihnen, die Globalisierung, sie wird sich weniger als beim Steuersystem, da schon hart genug, vielmehr am Wettbewerb der Bildungssysteme entscheiden. Wir werden niemals so billig sein wie Länder wie Indien oder China. Wir werden niemals so billig sein und wir wollen auch niemals so billig sein wie diese Niedriglohnländer. Aber so viel andere Länder billiger sind, um genau so viel müssen wir besser sein. Und deswegen bekennen wir uns zur Bildung, zur Forschung, zu den neuen Technologien. Das ist das Programm, das Wohlstand nach Deutschland holt. Wir werden bei der Bio, bei der Gentechnologie, bei der Informationstechnologie, da entstehen die Arbeitsplätze und nicht beim Antidiskriminierungsgesetz oder beim Dosenpfand oder was sonst noch diese Regierung ausführlichst beschäftigt hat, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich finde es richtig, dass der Ulrich Goll als Justizminister Vor allen Dingen auch dem Thema Bürokratieabbau, genauso übrigens wie Birgit Tomburger, bei der ich das außerordentlich schätze, im Präsidium angenommen hat. Ich finde das richtig. Ich habe Ihnen mal mitgebracht, einige haben es verfolgt, ich bin vor 14 Tagen etwa auf dem Bauerntag in Rostock gewesen, habe dort eine kleine Rede gehalten. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist die Realität. Das sind die Antragsformulare, die man ausfüllen muss, und zwar jeder Landwirt. Ich habe selber Jura studiert. Ich habe mit einer Promotion abgeschlossen. Das würde mich fordern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und dann höre ich auf dem Bauerntag, das sind ja nur die Merkblätter. Besonders hübsch ist das Merkblatt hier, so in Schweinchen-Orange gehalten, passend zur Landwirtschaft. Merkblatt zum Anbau nachwachsender Rohstoffe auf obligatorisch stillgelegten Flächen und von Energiepflanzen auf nicht stillgelegten Flächen 2005. Natürlich mit dem wichtigen, in Deutschland unverzichtbaren Hinweis, bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch. Auf dem Bauerntag bereite ich mich darauf vor, erzähle das, habe auch sehr viel Zustimmung bekommen, dass ich die Probleme, ist ja gar nicht so, als würden quasi die Landwirte in Deutschland lauter Subventionen verlangen. Ist übrigens auch nicht so, wie Frau Künast uns glauben machen will, der natürliche Feind des Verbrauchers ist der Landwirt. Sondern, meine sehr geehrten Damen und Herren, in Wahrheit sind die ganz realistisch, die wollen eine unternehmerische Landwirtschaft. Das wissen die auch. Und gerade in einem Land wie Baden-Württemberg muss man auch darauf hinweisen. Das sind nur die Merkblätter. Nicht dabei sind die Erläuterungen zu den Merkblättern. Ich bin leider nicht in der Lage, so schnell die Käseverordnung vorzutragen wie Birgit Tomburger. Aber im Kern ist das entscheidende Problem in diesem Lande. Und das ist nicht das Problem von ein, zwei Maßnahmen, ein, zwei Gesetzen, ein paar hundert Seiten Formularen. Das ist in Wahrheit Ausdruck unserer Zeit. Weniger ist mehr. Wir wollen den Staat auf die Kernaufgaben zurückführen. Wir wollen dieses Land entfesseln. Nur wenn es entfesselt wird, gibt es Wohlstand und Aufschwung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, ist es auch richtig, dass die Freie Demokratische Partei ganz umfassend einen klaren eigenen Kurs fährt. Wir sind mutiger als alle anderen Parteien, denn wir wissen, nur mit mehr Mut zur Marktwirtschaft gibt es Aufschwung. Diejenigen, die uns einreden wollen, die Arbeitslosigkeit sei in Deutschland quasi eine Art Naturereignis, die müsste man hinnehmen, denen empfehle ich einen Blick in alle anderen Länder Europas. Dass wir in Deutschland ein niedrigeres Wirtschaftswachstum haben als 24 alle anderen europäischen Mitgliedstaaten, das ist in Wahrheit eine gute Nachricht. Denn daran kann man erkennen, die Krise der Deutschen, sie ist in Deutschland hausgemacht. Und weil sie hausgemacht ist, kann man sie mit Optimismus und den richtigen Rahmenbedingungen der Veränderung der Strukturen auch aus eigener Kraft wieder bewältigen. Das ist eine gute Nachricht und keine schlechte Nachricht. Und wenn es Österreich schafft, auf 4,5% Arbeitslosigkeit zu kommen, dann finde ich, sollten wir Deutsche uns das auch vornehmen. 11% Massenarbeitslosigkeit sind nicht das zwangsläufige Ergebnis der Moderne. Sie sind das Ergebnis einer schlechten Wirtschaftspolitik in Deutschland. Und die wollen und werden wir ändern. Nicht, damit einige wenige mehr Wohlstand haben, sondern weil wir wissen, nur Wohlstand für alle schafft auch ein gutes Leben mit all den Annehmlichkeiten und dem Streben nach Glück, das wir unseren Deutschen, unseren Bürgerinnen und Bürgern wünschen und ermöglichen wollen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden deshalb auf Bürgerfreiheit setzen und auf Bürgersicherheit. Ich finde die Initiative des Justizministers und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl richtig, dass er zum Beispiel dafür gesorgt hat, über den Bundesrat, Ernst Burgmacher, Vermittlungsausschuss, wir erinnern uns, dass beispielsweise die Graffiti-Schmierereien endlich auch verfolgt werden können. Da liest man dann von den Grünen und zum Teil auch von dem einen oder anderen Kommentator mit Beifall der Liberalität versehen, wenn Herr Ströbele sagt, diese Schmierereien von Graffiti, das sei ja eine Art künstlerische Freiheit und ein liberales Land müsse das hinnehmen. Dann glaube ich, hat derjenige, der so schreibt, den Liberalismus nicht verstanden. Der Liberalismus ist nämlich nicht nur die eigene Freiheit, sondern ist auch der Respekt vor der Freiheit und dem Eigentum des anderen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann werden wir auch klar machen, dass wir moderner sind, dass wir auf neue Technologien setzen, weil wir wissen, das ist die Chance, auch Krankheiten besser bekämpfen zu können. Und wir werden den Unterschied deutlich machen in der Gesellschaftspolitik zwischen Liberalen und zwischen den Konservativen. Es soll jeder in diesem Lande nach seiner eigenen Fasson selig werden. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert über eine Kommentierung aus bayerischen Bergen, über die Protestantin aus dem Osten und den Junggesellen aus Bonn. Das ist ein bemerkenswerter freudscher Fehlgriff gewesen. Denn darin zeigt sich ein großer Unterschied. Wir Liberale bewerten die Menschen nach ihrer Leistung und nicht danach, wie sie leben möchten. Jeder soll so leben, wie er will, in einer freien, toleranten Gesellschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es gut, dass unser Generalsekretär in dem Entwurf des Wahlprogrammes, das wir in den nächsten 10 Tagen beraten werden, Wert darauf gelegt hat, dass es ein vernünftiges Verhältnis von Bürgersicherheit und von Bürgerfreiheit gibt. Hüten wir uns vor denen, die Sicherheitsgesetze nur vorschlagen und in Wahrheit nur vermeintlich die Sicherheit vergrößern, tatsächlich in Wahrheit gar nicht. Das Bankgeheimnis hat nichts mit der Bekämpfung von Steuerhinterziehung zu tun, die Aufhebung des Bankgeheimnisses, auch nichts mit der Bekämpfung von Terrorismus. Hätte es was damit zu tun, dann dürften eigentlich die anderen Parteien kein Problem damit haben, dass endlich ein Ermittlungsverfahren des Staatsanwaltes oder wenigstens ein richterlicher Vorbehalt Voraussetzung dafür wird, dass nach der Abschaffung des Bankgeheimnisses jeder normale Beamte auf die Stammdaten von jedem deutschen Kontoinhaber zugreifen kann, ohne dass ein Staatsanwalt ermittelt, ohne dass ein Richter Einverständnis geben muss. Das ist nicht der Rechtsstaat, den wir wollen. Und deswegen werden wir das Bankgeheimnis auch wiederherstellen, weil es eine Frage der Liberalität ist, aber auch der Bürgerfreiheit. Wenn uns Konservative sagen, wer nichts zu verbergen hat, der kann doch nichts dagegen haben, denen rufen wir zu, das ist das Verständnis von Untertanen, aber nicht das Verständnis von selbstbewussten Bürgern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mutiger, moderner und liberal. Das sind die Kennzeichen. Und mit denen haben wir es in den letzten 4 Jahren geschafft, viele Wahlen zu gewinnen. Wir haben in den letzten 4 Jahren es geschafft, in 8 Parlamente zurückzukehren, in denen wir 10 Jahre lang nicht vertreten waren. Einschließlich ins Europaparlament. Und da die Spitzenkandidatin von Baden-Württemberg vorgeschlagen worden ist, freut sie das natürlich besonders. Meine Freunde, wir haben es geschafft, nicht mehr in 4 Landtagen vertreten zu sein, sondern wir sind jetzt endlich wieder in 11 Landtagen vertreten. Noch nicht genug, aber ein guter Weg. In 5 Landesregierungen wieder dabei. Das ist das, was zählt. Und deswegen sage ich Ihnen voraus, daraus sollten Sie Ihre Motivation, aus der Zustimmung der Wählerinnen und Wähler, daraus sollten Sie Ihre Motivation holen. Denn es wird ein harter Wahlkampf. Da wird uns manches vorgehalten werden. Da wird mit scharfer Kante und oft genug auch unter der Gürtellinie argumentiert werden. Weil die FDP der Schlüssel zum Politikwechsel in Deutschland ist, werden viele manches daran setzen, diesen Schlüssel zu zerbrechen. Dass das nicht gelingt, dafür steht die Freie Demokratische Partei, dafür stehen Sie, die Mitglieder der Freien Demokratischen Partei. Sie sind die besten Botschafterinnen und Botschafter unserer liberalen Idee. Und um Ihr Vertrauen werben wir, die wir schon nominiert sind für die Bundestagswahl, und diejenigen, die heute auf diesem Parteitag, auf dieser Wahlversammlung nominiert werden. Das ist eine große Ehre, wenn wir für Sie in einen Wahlkampf gehen dürfen, das wissen wir auch. Aber es ist auch viel Mühe, viel Verantwortung und es kostet auch sehr viel Kraft. Damit wir das gemeinsam schaffen können, brauchen wir alle, die wir kämpfen, mehr oder weniger in der Öffentlichkeit, die Unterstützung der Freien Demokratischen Partei. Von Ihnen, von denen, die vor Ort die besten Botschafter des Liberalismus sind. Dafür werbe ich, dafür wollte ich hierher kommen, zu Ihnen nach Baden-Württemberg. Glück und Gesundheit. Ich freue mich auf einen Wahlkampf, weil ich weiß, am Ende dieses Wahlkampfes werden wir belohnt mit einem Politikwechsel und mehr Wohlstand in Deutschland. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus